ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl. Bis jetzt konnte die Berliner Politik noch nicht in die Sommerferien gehen. Erst in der vergangenen Woche der Paukenschlag. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner von der CDU tritt als Spitzenkandidat seiner Partei für die Abgeordnetenhauswahl im September zurück. Finanz- und Kultursenator Stefan Evers ersetzt ihn. Vorausgegangen waren Lügen darüber, was Kai Wegner während des schweren Stromausfalls in Berlin im Januar gemacht hat. Wie steht die Berliner CDU aktuell in der Gunst der Wähler da? RBB24-Reporter Laurenz Thio mit den neuesten Zahlen.
Wenn am kommenden Sonntag die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wäre, dann würde die CDU bei 20% liegen. 3 Prozentpunkte mehr im Vergleich zum Monatsanfang. Damit hat die Partei in der repräsentativen Umfrage von Infratest DIMAP im Auftrag von RBB24 Abendschau und RBB888 zugelegt, nachdem sie in der vergangenen Woche ihren Spitzenkandidaten Kai Wegner gegen Stefan Evers ausgetauscht hat. Die stärkste Kraft ist aber nach wie vor die Linke. Sie kommt der Umfrage zufolge auf 22% und legte um 2 Prozentpunkte zu. Die nachfolgenden Plätze 3, 4 und 5 teilen sich die Grünen mit 17%, die AfD mit 16% und die SPD mit 12%. Nicht ins Parlament kämen FDP und BSW mit je 3%. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner hatte sich zunehmend in Widersprüche darüber verstrickt, wie er den Tag des Stromausfalls im Januar verbracht hat. Nachdem die CDU dann in Umfragen abgestürzt war, hatte er am vergangenen Freitag seine Spitzenkandidatur zurückgezogen. 77% der Befragten bewerten diesen Schritt als richtig, 8% als falsch. Auch in puncto Politikerzufriedenheit hebt sich Stefan Evers ab. 17% der Befragten sind mit seiner politischen Arbeit sehr zufrieden und zufrieden. Das klingt nicht nach viel, aber als Anfang Juli nach der Politikerzufriedenheit gefragt wurde, waren die Werte der anderen Spitzenkandidaten schwächer. Steffen Krach von der SPD kam auf 9%, Elif Erhalb von den Linken auf 8%, bei Christin Brinker von der AfD waren es ebenfalls 8% und Werner Graf von Bündnis 90 Die Grünen kam auf 6%.
RBB24-Reporter Laurenz Thio mit dem neuesten Berlin-Trend. Nach jahrelangen rechtlichen Auseinandersetzungen bekommt Berlin jetzt endlich neue S-Bahn-Fahrzeuge. Wobei jetzt ist nicht das richtige Wort. Ab 2029 soll in Berlin und Brandenburg bei Stadler und Siemens produziert werden. 350 neue S-Bahn-Züge mit insgesamt 1400 Wagen. Mehr von Anja Meyer aus der Berliner Landespolitikredaktion.
Moderner sollen die werden, ähnlich wie die neueren Ringbahnzüge, die jetzt schon fahren. Mit Klimaanlage und mehr Platz für Rollstühle und Kinderwagen sowie USB-C-Anschlüssen. Und auch mit Neuerungen, die Fahrgäste erstmal nicht sehen, wie Michael Peter von Siemens Mobility erklärt.
Durch Digitalisierung, digitalen Zwilling, Einsatz von KI werden wir zusammen einen Zug bauen, der seinesgleichen sucht. Wir werden alleine zum Vorgängermodell nochmal 10% mehr Energieeffizienz haben.
Siemens Mobility ist Teil des Konsortiums, das am 8. Juli den Zuschlag für die dringend gebrauchten Fahrzeuge bekommen hat. Gemeinsam mit Stadler und der S-Bahn Berlin. Heiko Büttner von der S-Bahn ist erleichtert.
Mit mir freuen sich weit über 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die es jetzt eben auch heißt. Ich habe eine langfristige Jobperspektive in der Stadt kann mich sozusagen in Ruhe auch auf meine Arbeit konzentrieren und muss nicht mit Unsicherheit Tag und Nacht leben.
Die Züge sollen die alten S-Bahn auf der Stadtbahn und der Nord-Süd-Trasse ablösen. Ab 2032 sollen sie auf die Schienen kommen. Bis 2038 sollen sie alle in Betrieb sein. Die Vergabe hat sich wegen politischer und rechtlicher Streits jahrelang hingezogen. Das Land Berlin hatte den Betrieb, die Fahrzeugbeschaffung und Instandhaltung europaweit ausgeschrieben, um mehr Wettbewerb zu schaffen. Darüber, dass es mit dem 15 Milliarden Euro schweren Projekt nun losgehen soll, zeigen sich Verkehrssenatorin Bonde und Finanzsenator Evers erleichtert.
Wir sind diejenigen, die nicht Probleme bereiten, sondern wir sind diejenigen, die Probleme lösen. Und das ist großartig für den Berliner Verkehr, für den Berliner ÖPNV und damit natürlich für diejenigen, für die wir das alles tun, für die Berlinerinnen und Berliner.
Ich glaube, gute Finanzpolitik bedeutet, sich auf notwendige Investitionen zu konzentrieren. Gute Finanzpolitik bedeutet, die Zukunft im Blick zu haben und genau dort zu investieren, wo der Nutzen über Jahrzehnte trägt. Und genau das tun wir mit dieser Entscheidung.
Damit die alten S-Bahnen noch ein paar Jahre durchhalten, müssen sie parallel fit gemacht werden.
Der Beitrag von Anja Meyer. Eine Mitarbeiterin bedroht, Feuer gelegt, die Verwaltung lahmgelegt. Was war da heute in Finsterwalde los? In der Außenstelle der Kreisverwaltung des Elbe-Elster-Kreises kam es zu einem schwerwiegenden Zwischenfall. RBB24-Reporterin Anja Kabisch.
Ein 35-jähriger Deutscher war heute Morgen kurz nach 8 in der Verwaltung. Mittlerweile ist auch bekannt bei der Jugendhilfe, wie Roland Neumann, stellvertretender Landrat des Elbe-Elster-Kreises, uns bestätigt hat. Und dort kam es zu dem tätlichen Übergriff. Zunächst soll er eine Mitarbeiterin verbal attackiert haben. Worum es genau ging, ist bislang nicht bekannt. Dann soll er im Büro Feuer gelegt haben. Der Mann scheint für den Angriff vorbereitet gewesen zu sein. Er soll eine Flüssigkeit, also einen Brandsatz, ins Büro geschüttet und ihn angezündet haben. Die Mitarbeiterin konnte sich aus der Situation befreien. Er ist vom Tatort geflüchtet und daraufhin haben Kollegen den Brandherd gelöscht, so die Polizei.
Und es gab mehrere Verletzte, berichtet unsere Reporterin.
4 Mitarbeiter der Kreisverwaltung waren mit einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus, aber alle konnten mittlerweile wieder entlassen werden. Alle anderen rund 30 Kollegen vor Ort sind von Notfallseelsorgern betreut worden. Denn man kann sich vorstellen, was das für ein Schockmoment war und wie viel Angst da jetzt auch herrscht. Bis Montag bleibt die Kreisverwaltung auf alle Fälle für den Besucherverkehr geschlossen. Dann will man beraten, das hat mir Roland Neumann bestätigt, was eventuell noch am Gebäude zu machen ist nach dem Brand und vor allem, wie das Sicherheitskonzept angepasst werden muss und das möglichst schnell. Der 35-Jährige wurde festgenommen. Die Polizei hat bestätigt, dass wegen versuchter Tötung ermittelt wird.
In Finsterwalde kam es heute zu einem Übergriff in der Außenstelle der Kreisverwaltung. Schon wieder haben Zoll und Polizei in Brandenburg ein Drogenlabor ausgehoben. Zuletzt ja im vergangenen Oktober in Nauen im Havelland. Jetzt haben die Ermittler in einem Industriegebiet in Ludwigsfelde zugeschlagen. Auch dieser Einsatz ist aufwendig und dauert schon den zweiten Tag. RBB24-Reporterin Stefanie Brockhausen war in Ludwigsfelde.
Zoll und Polizei können das Gebäude aktuell noch gar nicht betreten. Das dürfen bislang nur die Spezialisten des BKA und der sogenannten Analytischen Taskforce, einer Spezialeinheit der Feuerwehr, die sich mit Chemikalien auskennt. Sie tragen weiße oder gelbe Schutzanzüge. Christian Lanninger, Sprecher des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg.
Die Chemiker und die Spezialisten sichern A-Spuren, Beweismittel erst einmal, bevor wir unsere eigentliche Arbeit machen können und die Produkte oder die Endstoffe dort sichern können.
Wie lange das alles dauert, ist noch nicht abzusehen. Aber dass der Aufwand groß ist, lässt sich erahnen. Gestern waren knapp 100 Personen im Einsatz, heute wieder 30 bis 40. Die Bundespolizei hat auf dem kleinen Hof vor dem zweistöckigen Backsteingebäude, in dem das Labor gefunden wurde, 2 blau-weiße Zelte aufgebaut. Dekontaminationszelte. Hier müssen die Schutzanzüge nach dem Betreten des Drogenlabors abgesprüht werden. Christian Lanninger.
Im Moment können wir sagen, es handelt sich um synthetische Drogen, die dort hergestellt wurden. Wir haben noch keinen Überblick über die Mengen, weil je nach Produkt und Ausgangslage ist die Endmenge dann wahrscheinlich eine andere.
Klar ist aber inzwischen, es handelt sich um Crystal Meth, einen Stoff, der extrem schnell abhängig macht. Die Menschen in Ludwigsfelde können kaum glauben, was sich in ihrer Stadt zugetragen hat.
Das ist schlimm, also ehrlich. So was in Ludwigsfelde.
Ja, ich finde es krass, dass sowas in der Nähe gibt, so groß.
Gut, dass es aufgedeckt wurde und gut, dass es erkannt wurde und dass die Polizei halt da eingeschritten ist. Aber irgendwo beängstigend, dass sowas hier in so einer Speckgürtelvorstadt, sag ich mal, auftritt.
7 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Ludwigsfelder Drogenlabor vorläufig festgenommen worden. Jetzt wird es geräumt und die Drogen sichergestellt.
Der Beitrag war von Stefanie Brockhausen. Der Tonsee bei Kleinköris im Kreis Dahme-Spreewald ist wunderschön. Finden mittlerweile viele. In den vergangenen Jahren wurde der See immer wieder in Zeitungen, Ausflugsberichten und in den sozialen Medien gehypt. Und nun zieht der Geheimtipp die Massen an. Die Folgen hat sich RBB24-Reporterin Sarah-Marie Plickert angesehen.
Kinder planschen im Wasser, Schwimmringe werden aufgepustet, Strandtücher und Sonnenschirme sind zu kleinen Rückzugsrefugien zusammengebaut. Der nur etwa 9 Hektar große Tonsee in Kleinköris im Dahme-Spreewald-Kreis ist beliebt.
Man hat Sand. Ich treffe viele Freunde hier immer. Und es ist einfach gemütlich.
Ich mag die Menschen hier, die hier hinkommen. Ich finde den See total überschaubar groß und immer klar.
Was für die einen Entspannung und Erholung ist, bedeutet für andere Stress. Julia Seidlitz leitet einen der zwei Campingplätze an dem See und beobachtet seit Jahren, wie sich der See und die Natur drumherum durch die Gäste verändern.
Wo die Kinder da sind, ne? Da ist so ein Baum und haben sich halt so eine Schaukel rangemacht. Das macht Spaß, da verstehe ich alle. Aber da wird halt komplett alles niedergetrampelt, ne?
Deswegen sind einige Bereiche am Ufer und auch im Wald mit rot-weiß gestreiften Bändern abgesperrt. Denn selbst bei Waldbahnstufe 5 parken die Menschen im Wald.
Es wurde vor Forstschranken geparkt, Waldwege wurden zugeparkt und deswegen haben wir jetzt erstmal uns mit Flatterband beholfen, um die Leute darauf aufmerksam zu machen.
In der Ortschaft Kleinköris sieht es nicht anders aus, bestätigt Oliver Thiel, der zuständige Amtsdirektor. Es gibt zwar einen Parkplatz, der reiche mittlerweile aber nicht mehr aus. Die Folge? Die Leute parken überall. Am Straßenrand, im Wald, auf Einfahrten. Auch Flucht- und Rettungswege werden blockiert. Und dann ist da noch der Müll. Momentan packen die Camper vor Ort mit an. Genauso wie die Menschen im Ort, die vor ihren Grundstücken aufräumen. Eine langfristige Lösung nicht in Sicht.
Ein Beitrag von rbb24-Reporterin Sarah Marie Plekert. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. Geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Welt macht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Welt macht China. Zu hören auch in der ARD Sounds App.